Nach einem monatelang emotional geführten Abstimmungskrimi hat die Schweizer Bevölkerung in einem Volksentscheid, also demokratisch abgestimmt, hauchdünn sich für die Einführung einer digitalen ID entschieden. Mit 50,39%, also hauchdünn, pro digitale ID. Das bedeutet aber auch, dass ungefähr die Hälfte aller Abgestimmten sich dagegen entschieden haben. Ich persönlich halte das für eine dramatisch negative Entwicklung, denen sich die meisten Leute jetzt noch nicht im Klaren sind. Ich halte das für eine nicht weniger als eine Horrorentscheidung, denn ich sehe die Gesellschaft in eine digitale Versklavung gehen. Das sehe ich nicht alleine so. Da gibt es viele, viele andere Stimmen honoriger Leute, die das ähnlich sehen. Und ich werde das heute ausdiskutieren mit meinem kongenialen Partner Chiara Schosseinpo in unserem Podcast Hoss und Hopf. Denn der Kian, der sieht das Thema nicht so. Ihr seht ihn lächeln. Er sagt sich, was soll's? Oder wir werden gleich sehen, was seine Positionen sind. Ich möchte das gar nicht hervornehmen. Herzlich willkommen, Kian, mein Lieber. Du bist entspannter als ich.
Danke für das geniale Intro. Ich grüße alle Podcast-Hörer. Ja, Philipp, du hast es gerade schon korrekt gesagt. Ich sehe es absolut nicht so. Du sagst, es ist eine dramatische Fehlentscheidung. Ich sage, es ist eine evolutionsbedingt logische Konsequenz. Weil ich einfach grundsätzlich der Meinung bin, dass die Entscheidung der Schweiz, spezifisch die Schweiz, aber wir können auch generell über die Technologie sprechen, aber jetzt mal spezifisch die Schweizer Entscheidung für eine digitale ID, kein Dammbruch in Richtung Überwachung oder Zensur ist, weil der Staat theoretisch heute schon mit vorhandenen Registern, Überwachungsgesetzen, Zugriffsrechten, die sie hat, alles Notwendige durchsetzen könnte, wenn er wollte. Und ich sage, meine These ist quasi, hey, so eine elektronische ID macht den Staat nicht direkt mächtiger, sondern er macht die Interaktion einfach effizienter, er macht sie sicherer, er macht sie potenziell datensparender, es reduziert Bürokratie. Es ermöglicht einen einfacheren Umgang mit bürokratischen Strukturen, also mit regulatorischen Strukturen, so wie wir es in Positivbeispielen, wie beispielsweise dem Land, in dem ich lebe, wo das schon lange der Fall ist und wo es einer der Unique Selling Points, einer der Punkte, die mich überzeugt hat, als ich hierher gekommen bin, in den VAE in Dubai, war, alles ist so einfach. Du hast keinen ewig langen Briefverkehr, alles ist digitalisiert, weil alle wollen ja immer Digitalisierung, aber für Digitalisierung brauchst du eben auch ein System, wo du funktionell nachweisen kannst, wer hat eine reale Identität, die vor allem auch real nachweisbar mit einer Residency verknüpft ist, wer arbeitet im Land, wer nicht, es wird nicht herumgelungert. All die Vorteile, die die VR mit sich bringen, würden nicht möglich sein, wenn es nicht so digitalisiert wäre. Und deswegen bin ich da einfach ein Advokat dafür. Aber, und jetzt kommt der große Punkt, warum ich das differenziert sehe. Es gibt natürlich auch Negativbeispiele. Es gibt China, ich habe mir auch ein bisschen Research angeschaut. Nigeria gab es zum Beispiel auch Zensurvorgehen. Ich glaube, dass die Technologie an sich etwas extrem Wertvolles ist und notwendig ist. Aber es muss natürlich in einem regulatorischen Ausmaß umgesetzt werden, in dem es feste Gesetze, feste Regeln gibt. Welche Daten werden gesammelt? Wer hat Zugang auf diese Daten? Wie werden diese genutzt, sodass in Zukunft auch keine andere Regierung oder dass der Wind sich nicht quasi drehen kann und plötzlich eine andere Regierung sagen kann, okay, alles ist jetzt connected und wir können jetzt jemanden zensieren, der uns politisch, moralisch nicht gefällt.
Das wird nicht passieren, natürlich, denn die Regierungen meinen es nur gut mit uns. Das haben wir 2015 mit der Masseneinwanderung gesehen. Das haben wir dann 2020, 2021 mit dieser plötzlichen Pandemie aus dem Biowaffenlabor in Wuhan gesehen, wo alle Verschwörungstheorien, die wir davor hatten, sich jetzt nach und nach als wahr herausstellen. Und wir sehen es jetzt auch wieder. Ich sehe das ganz anders. Ich möchte mal ein paar Sachen abholen, dass wir jetzt uns anschauen, was aktuell ausgerollt wird. Denn es ist nicht nur die Schweiz, die letzten Sonntag entschieden hat, sondern es ist gleichzeitig, wir haben die Nachrichten gesehen über Vietnam. Vietnam hat deutlich über 80 Millionen Konten gesperrt, weil die Leute gesagt haben, wer sich nicht mit biometrischer digitaler ID ausweisen kann, der hat keinen Zugang mehr zu seinen Konten. Das ist schon mal der erste Schritt. Wenn ich dir dein Geld wegnehme, dann bist du noch so klein mit Hut. Dann haben wir als nächstes den britischen Premier.
Aber Philipp, Moment mal. Zum Beispiel jetzt dieses Vietnam-Beispiel. Was da jetzt passiert ist, ist einfach, dass gesagt wurde, hey, updatet eure ID, dann habt ihr ein Konto. Du kannst doch auch jetzt schon kein Konto haben, wenn du beispielsweise keinen Ausweis hast oder keinen Pass hast. Das ist ja genau dasselbe, nur
das
ein anderes
richtig.
Medium.
Aber es ist richtig, aber das ist keine biometrische ID. Das heißt, wenn die meinen Ausweis sehen, dann haben die meinen Ausweis, nicht meine Krankenakte. Die wissen nicht, wie oft ich über die rote Ampel gelaufen bin oder welche sexuelle Orientierung ich habe oder. Wir reden ja hier von einer Zentralerfassung aller menschlichen Daten. Das werden wir später auch hören. Larry Ellison, der ja sehr tief involviert ist, aktuell jetzt, glaube ich, der reichste Mann der Welt, vor Elon Musk noch. Larry Ellison hat sich hier ganz klar ausgedrückt und gesagt, wir sammeln alle Daten bis ins letzte Detail des menschlichen individuellen Daseins. Und dann, Freunde, wir werden es nicht missbrauchen. Wir meinen es nur gut mit euch. Ja? Das ist eine Zentralisierung gemacht. Aber lass uns kurz bitte weitergehen. Wir haben Keir Starmer, aktueller Premier von Großbritannien, der eine Rede gehalten hat, wir werden sie gleich einblenden, und hier ganz klar gesagt hat, ohne digitale ID werden sie in Großbritannien nicht arbeiten können. So einfach ist das. Wir blenden es gerade mal ein.
You will not be able to work in the United Kingdom if you do not have digital ID. Our immigration system does need to be fair if we want to maintain that binding contract that our politics is built on. And that is why today I am announcing this government will make a new free of charge digital ID mandatory for the right to work by the end of this parliament. Let me spell that out. You will not be able to work in the United Kingdom if you do not have digital ID. It's as simple as that.
Ihr habt es gerade gehört. Ich muss sagen, für einen Keir Starmer, der demokratisch gewählt ist, aber totalitär klingt und ganz klar sagt, let me make this point clear. Also, so wird es laufen, Freunde. So und nicht anders. Ganz plötzlich hören sie sich nämlich totalitär an. Da sehen wir es schon. Und Kian, du hast ja schon gehört, Keir Starmer gibt ja auch eine Begründung aus, warum sie das jetzt machen. Wir können diese Begründung gerade mal aus einem aktuellen Interview, das ist die letzten Tage, hat das stattgefunden, da wurde er quasi von einer britischen Moderatorin fast ins Kreuzverhör genommen, weil die selber gesagt hat, wozu brauchen wir diese digitale ID jetzt? Und er sagt, to fight illegal immigration. Wir blenden auch das gerade mal ein.
One of our viewers got in touch and wanted us to ask this question. Russ Brown wanted us to ask you if you really believe that those profiting from human trafficking will think, oh dear, I have to check your digital ID now. I can't carry on paying you £1.50 an hour to work in my sweatshop.
I am absolutely convinced that amongst the reasons that people travel through France, which is a safe country, to come to the United Kingdom, amongst the reasons is because it's easier to work in our illegal economy than it is in other countries.
But
and we have to deal with
that. Bosses who are prepared to hire people illegally are not asking them for their national insurance card. So what's the evidence? What makes you think they're suddenly going to ask them for a digital ID?
We need to be really clear. You must have ID, mandatory digital ID, in order to work, because we have to stop illegal working.
Kian, grundsätzlich dieses Argument, du siehst das Argument ja positiv. Wie du sagtest, in Dubai beispielsweise.
Also, das sind viele verschiedene Punkte jetzt. Lass uns da wirklich Punkt für Punkt drauf eingehen. Okay. Willst du jetzt, dass ich auf Keith Starmers Argumentation eingehe oder auf grundsätzlich diese lass uns in der UK das einbringen?
Also grundsätzlich einmal jetzt die Aussage.
Schutz vor Schwarzarbeit und Steuerhinterziehung.
Genau.
Ich meine, das ist ja wohl ganz logisch und eindeutig, dass wenn es so etwas gibt, so ein Gesetz, und wenn das so eingeführt ist, dass Arbeitgeber direkt prüfen können, okay, darf jemand rechtlich arbeiten? Dadurch wird auch illegale Beschäftigung, würde ich sagen, indirekt oder direkt deutlich schwieriger. Plus Steuerabgaben und Sozialabgaben können weniger unter dem Tisch laufen. Das ist mal, würde ich sagen, eindeutig. Da muss man nicht lange für nachdenken. Was natürlich weitere Implikationen davon sind, ist, du hast potenziell eine bessere oder sicherere Identitätsprüfung in Sachen Bewerbungsprozesse, Arbeitsverträge, Lohnabrechnungen. Du kannst besser nachvollziehen, wenn jemand einen Universitätsabschluss hat und er behauptet das in seiner Bewerbung und das ist mit seiner ID verknüpft, dann weißt du, er hat diese. Du kannst es nicht einfach raufschreiben, du kannst keine Dokumente mehr fälschen. weil alles eben digital abgewickelt ist. Es gibt keine gefälschten Ausweise mehr. Und man kann so quasi Haftungsrisiken als Arbeitgeber minimieren. Und ich glaube, da gibt es viele, viele Fälle, wo Leute mit falschen Dokumenten...
Es ist eine Kontrolle, die pyramidenartig runtergeht. Du kannst kontrollieren, was unter dir passiert, aber über dir kann genauso alles kontrolliert werden. Also es ist quasi, die Kontrolle geht so runter, und zwar totale Kontrolle.
Also lass uns mal nochmal bei den Vorteilen bleiben, weil ich sage, ein weiterer Vorteil ist dann eben auch einfach, dass du deutlich mehr Effizienz in Sachen Verwaltung hast. Du sparst einfach deutlich Zeit, du sparst Kosten und Bürokratieaufwand, wenn es um beispielsweise Dokumentenprüfung geht. Und auch bei Behörden, diese können einfach besser einsehen, wo arbeitet jemand und was macht jemand in diesem Land, in dem er sich aufhält. So wie es eben in Dubai ist. In Dubai kannst du ja nicht einfach so rein ins Land, außer du bist Tourist und dann auch nur für eine beschränkte Zeit, sondern du kommst rein, entweder du arbeitest, dann ist es ganz klar nachvollziehbar, wo du arbeitest. Also es wird quasi nicht herumgelungert irgendwie und irgendwo, und das führt dann auch nicht zur Kriminalität.
Okay, ich bin da bei dir. Das ist ein Argument. Ich möchte dir dieses Argument jetzt aber auseinandernehmen, weil diese Situation eine ganz andere ist. In Dubai wurden diese Leute nie reingelassen. In Dubai hat man von Anfang an gesagt, wir wollen nicht die Nafri-Invasion. Wir wollen hier nicht Talahonistan haben. Wir wollen hier nicht Millionen von Einwanderern, sondern wir wollen Leute haben, die dieses Wirtschaftssystem voranbringen. Was jetzt hier in England gemacht wird, ist, die gleichen Personen und Interessengruppen, die Massenmigration möglich gemacht haben, ergo damit das Problem erschaffen, kommen jetzt und sagen, nachdem wir das Problem erschaffen haben, bringen wir die Lösung für das Problem, komplette Überwachung des gesamten Lebens aller Bürger, damit wir das Problem, das wir selbst geschaffen haben, auch wieder lösen können. Das heißt also, obwohl England ja eine Insel ist, manche sagen sogar, it's a fortress, ist also eine Festung, weil wenn du dir mal anschaust, wie England eigentlich aussieht, von außen viele der Zugänge der Insel, das sind meterhohe Felsen, die hochgehen. Du hast eigentlich diesen Zugang zum Meer zum größten Teil nur auf Basis von London, also da, wo der Ärmelkanal rübergeht, da kommen ja dann auch die ganzen Migranten her, und da wird das irgendwie nicht abgehalten. Da muss ich mal die Frage stellen, im Zweiten Weltkrieg haben sie ständige Angriffe und Invasionsversuche der Wehrmacht abgehalten, die dort mit hunderttausenden Mann versucht hat, rüberzukommen, denen es nicht gelungen ist. Aber sie schaffen es gleichzeitig überhaupt nicht, Migranten abzuhalten, wie wir es ja in Deutschland auch nicht schaffen. Also quasi eine zugelassene Massenmigration durch Pull-Faktoren. Pull-Faktoren heißt, wir geben euch Kohle, wir sagen euch auch allen, dass ihr dann dieses Geld kriegt, ihr kriegt kostenloses Wohnen, ihr kommt komplett ins Sozialsystem rein, ihr müsst nie einen einzigen Cent in die Sozialsysteme selber einzahlen, ihr kriegt eine Rente, ihr kriegt für eure Kinder Kindergeld und so weiter. Sprich, Faktoren ohne Ende. Leute werden ins Land gelassen. Jetzt sagt man, hey, ist doch ein Riesenproblem. Guck dir mal die Ausschreitungen jetzt an in England. Oh, guck dir das mal an. Manche Städte, 50%, 60%, 70% muslimischer Anteil. Bürgermeister schon muslimisch. Oh, was geht denn hier ab? Und jetzt sagt man, hey, wir haben dieses Problem geschaffen. Wir haben es so groß werden lassen. Und jetzt zeigen wir euch eine Lösung gegen dieses Problem. Das ist doch für mich, du lässt den Fuchs in den Stall rein. Der Fuchs, der diese Hühner weist, und danach sagst du, hey, übrigens, ich habe ihn reingelassen, aber ich zeig dir jetzt, wenn wir euch alle überwachen, dann schauen wir, dass wir den Fuchs auch wieder unter Kontrolle kriegen und dass der möglicherweise in Zukunft nicht mehr in den Stall reinkommt. Deswegen glaube ich diesen Typen keinen Zentimeter.
Also ich muss sagen, mit diesem Punkt, den du jetzt gemacht hast, dass dieses Problem selbst ausgelöst wurde, also selbst verursacht wurde, dem stimme ich hundertprozentig zu. Also ich sehe es genauso wie du. Und jetzt ist aber den Bogen zu spannen, zu sagen, okay, aber man hat das jetzt bewusst gemacht, damit man dann unter diesem Vorwand alle Menschen kontrolliert. Aber du kannst doch jetzt schon alle Menschen kontrollieren. Nicht nur England hat Zugang auf alle deine Kontodaten, welches Unternehmen du besitzt, welche Versicherung du hast, sondern auch Amerika hat Zugang auf alle Daten, die in England sind oder die in der Schweiz sind. Amerika kann einzelne Bankkonten von Individuen heute aktuell ohne digitale ID sperren, wenn sie wollen, wenn sie sagen, du bist sanktioniert als einzelne Entität. Wir hatten das sogar in Deutschland. Die Leute verstehen nicht, als Nord Stream 2 gebaut werden sollte, hat Amerika Deutschland daran gehindert. Amerika hat deutsche Unternehmen sanktioniert, obwohl Deutschland und Europa keine Sanktionen hatte, die daran beteiligt waren, Nord Stream 2 zu bauen. Warum? Weil das wirtschaftliche Interesse, die wollten halt, dass es nicht entsteht. Ne? Die wollten halt nicht, dass Deutschland und Russland Nord Stream zusammen etablieren, sodass Amerika ihr Gas und ihr LNG und so weiter nicht mehr so teuer verkaufen kann. Das heißt, Amerika hat schon vor 10 Jahren einzelne Konten von Individuen, die sie auf die Sanktionsliste gepackt haben, in einem anderen Land zensiert. Also diese Zensur und man kann Leute einzeln rausgehen, das geht ja jetzt schon. Wenn der Staat es missbrauchen würde, also wenn wir in einem autoritären Staat leben würden, wo es Kontrolle und Erpressung in diesem Ausmaß gibt, dann könnte das jetzt schon umgesetzt werden.
Also guck mal, der Unterschied ist aber, ja, du hast recht, es könnte, es wird umgesetzt. Ich kenne persönlich mehrere Leute, die in Deutschland debankt wurden, wo man gesagt hat, der steht in der Öffentlichkeit, der hat eine unliebsame Einstellung, wir wollen das nicht, der ist zu kritisch dem Staat gegenüber, wir debanken den, wir nehmen ihm also seine Bankkonten weg. Sag ich mal, ein prominentes Beispiel, die das schon erzählt hat, ist beispielsweise eine Alice Weidel, sehr hochgestellte Politiker der AfD, aber auch Leute, die gar nichts mit dem politischen Spektrum zu tun haben, aber die einfach kritisch sind und sagen, hey, was hier läuft, ist scheiße. Okay, die werden debankt, gibt es also. Was jedoch nicht gemacht werden kann, ist beispielsweise zu verhindern, dass du damit Essen einkaufen gehst oder dass du trotzdem in den Urlaub gehst oder dass du abends ins Kino gehst, als Beispiel, oder dass du mit deinem Auto rumfährst. Das kann nicht verhindert werden. Wenn wir aber eine digitale ID haben, an die alle Informationen, nochmal, man muss es in seinen Kopf reinklicken, dein gesamtes Leben, also dein Elektrofahrzeug, das damit verbunden ist, da möglicherweise der Zugang zu einem Supermarkt, das hört sich jetzt an wie eine Dystopie, aber so weit sind wir nicht davon entfernt, Zugang verwehrt, du kannst nicht kaufen, Social Credit System oder dein Geld läuft ab. Sie sprechen auch jetzt schon darüber, um die Wirtschaft in Zukunft zu fördern mit so vielen arbeitslosen Menschen, die arbeitslos geworden sind durch die technologische Revolution von AI, die diese Jobs übernommen hat, wird es ein bedingungsloses Grundeinkommen geben. Und jetzt musst du aber verhindern, dass die Leute das Geld, das durch das bedingungslose Grundeinkommen, das sie bekommen, dass sie das nicht ansparen. Also was machst du? Da du alles kontrollierst, kannst du auch ein Verfallsdatum an die CBDCs, Digital Currencies, rausgeben. Das heißt also, theoretisch bis Ende des Jahres müsste das alles ausgegeben werden. Ich weiß, jetzt kannst du sagen, das gibt's alles noch nicht. Richtig, gibt's alles noch nicht. Könnte aber sehr einfach umgesetzt werden. Was aber möglich ist, ich kann dich, wenn ich alles digitalisiert habe, nicht mehr nur debanken, das ist das, was du erwähnt hast, debanking ausschließen aus dem Bankenkreislauf, du musst dann selber suchen, wo hast du noch eine Bank, die mit dir Geschäfte machen möchte, sondern ich kann dich aus dem kompletten Leben, dem zivilen, gesellschaftlichen Leben ausschließen. Diese Waffe, die ich dann dadurch gegen unliebsame Menschen in der Hand habe, die ist so stark, dass ich als regierendes System dafür sorgen kann, dass Stimmen, die heute noch reden, die kritisch sind, in Zukunft zipp ruhig sind, weil sie sonst einfach quasi nicht mehr existieren können. Ihr Leben existiert vielleicht noch, aber sie können am gesellschaftlichen Leben in keinster Weise mehr teilnehmen.
Guck mal, Philipp, ich verstehe dieses Argument vollkommen. Der Punkt, wo ich dem quasi widerspreche, ist, ich sage, an sich ist die digitale ID ein technisches Werkzeug. Ob dieses technische Werkzeug zur Freiheit oder zur Unterdrückung führt, hängt alleine von den politischen Regeln ab. Das heißt, was ich damit meine ist, ist es theoretisch möglich, wenn alles an deine digitale ID geknüpft ist, dass jemand vom Reisen oder vom Restaurantbesuch oder irgendwelchen kulturellen Aktivitäten abgehalten wird, theoretisch wäre es infrastrukturell technisch dann in einem autoritären System ja möglich. Aber das ist ja der springende Punkt. Das wäre, also die Technologie ist ja nicht so automatisiert, dass es passiert, sondern die Technologie ist da. Wenn so etwas passiert, ist es die Folge von politischen Entscheidungen in einem autoritären Staat. Und wir haben angefangen mit der Schweiz. Wenn wir rüberschauen, die Schweiz hat ganz, ganz klare rechtsstaatliche, man kann sagen, Schranken, die so etwas sofort verfassungswidrig und auch gerichtlich anfechtbar machen. Also wenn so etwas passieren würde, erstens, sowas könnte ja in einem gewissen Ausmaß bereits in der Schweiz passieren, aber wenn so etwas in so einem Ausmaß passieren könnte, hast du ja erstmal, du hast die erste Instanz, du hast demokratische Kontrolle. Das heißt, so eine Entscheidung auf solche Teilaspekte muss erstmal durch Parlamente, durch Volksentscheide gehen. Du hast öffentliche Debatte bei den Volksentscheiden. Dann hast du aber auch jeweils in Ländern, in denen das erfolgreich ausgeführt wird, wie beispielsweise den VEE, aber auch in anderen Ländern, weil das ist, ich habe ein bisschen Research gemacht, es gibt natürlich autoritäre Negativbeispiele wie Vietnam, China oder Nigeria, aber es gibt auch Positivbeispiele in demokratischen Ländern, in denen ganz klar die Begrenzung funktional passiert. Das heißt, die digitale ID hat nur Attribute, wie beispielsweise über 18, Wohnsitz dort, aber es ist kein universelles Zugangsmedium oder hat keine universelle Zugangskontrolle, über alles zu dienen. Das heißt, du hast ganz klar Schutzmechanismen, die mittels beispielsweise technischer Architektur, das heißt, das kommt zum Beispiel aus Blockchain-Technologie, Zero-Knowledge-Proofs, du hast dezentralisierte Datensätze, wo du selektiv offenlegen kannst, was von der digitalen ID offengelegt wird, in welchem Zusammenhang. Beispielsweise, du gehst zu einem Kino, du nutzt deine digitale ID, das Kino weiß, du bist über 16 für den Film. That's it. Es wird aber jetzt nicht gespeichert, du warst im Kino oder darf ich ins Kino rein oder raus?
Das weißt du doch gar nicht. Das weißt du, es wird alles gespeichert.
Aber du sagst, es wird alles gespeichert. Es ist aber nicht.
Es wird alles gespeichert, 100%.
Es ist aber noch nicht in dem Ausmaß umgesetzt.
Ja, richtig, aber das wird ja kommen, bloß weil es jetzt noch nicht umgesetzt ist. Also guck mal, ein Larry Ellison.
Philipp, die technische Architektur, man kann ja jetzt noch, es ist ja gerade erst, das Gesetz ist ja gerade durchgegangen. Das heißt, du hast jetzt in der öffentlichen Debatte den Einfluss zu sagen, wir wollen, dass die technische Architektur so aussieht. Wir wollen, dass es funktional so begrenzt ist. Wir wollen, dass es diese Rechtsgarantien gibt, dass es nicht ausgenutzt werden kann. Wir wollen diese Transparenz. Wir wollen diese Fallback-Systeme. Wir wollen diese Art von demokratischer Kontrolle.
Du sagst das so, wie wenn wir in einer Demokratie leben würden, wo die Bürger das einzige Land auf unserem Planeten, das überhaupt seine Bürger gefragt hat, ist hier in der Schweiz gewesen. Das Einzige, that's it. Die Schweiz mit was 9 Millionen Einwohnern ungefähr, that's it. Alle anderen hören die gleiche Rede, wie sie Keith Starmer gebracht hat. Let me make this clear. Es wird so kommen. Du wirst nicht mehr arbeiten können, wenn du dich nicht an eine digitale ID anschließt. Aber lass mich mal ganz kurz zum Thema. Wird alles überwacht oder wird nur ein Teil überwacht und können die Bürger da vielleicht irgendwie mitreden? Es gibt hier eine Rede zwischen dem ehemaligen Premierminister von Großbritannien, das ist Tony Blair, der auch damals mitgemacht hat bei der ganzen Lüge rund um, der Irak hat Massenvernichtungswaffen und ist dann die Großbritannien und USA in den Irak eingefallen mit über 1 Million Toten, auf Basis einer reinen Lüge, wie wir heute wissen, auch in sämtlichen Geschichtsbüchern exakt so hinterlegt ist. Tony Blair im Gespräch mit Oracle's Larry Ellison, aktuell der reichste Mann der Welt, und er sagt Folgendes. Wir blenden es gerade mal ein.
Your body cams will be transmitting that. The police will be on their best behavior, because we're constantly recording, watching and recording everything that's going on. Citizens will be on their best behavior, because we're constantly recording and reporting everything that's going on.
So, ihr habt es gerade selber gehört. Er sagt Folgendes, und das ist einer der mächtigsten Eliten, die wir auf der Welt haben, ganz offen ausgesprochen. Citizens will be on their best behavior because we constantly watching. Also die Bürger werden sich hervorragend tadellos benehmen, weil wir sie konstant beobachten and recording und jetzt everything that's going on. Wir werden beobachten und aufnehmen, also Daten speichern von allem, was abgeht. Nicht von manchen, sondern von allem. Man nennt es den totalen Überwachungsstaat, auch als digitales Gulag bekannt. Ja, das sind jetzt alles sehr krasse Worte. Und die meisten wollen das nicht glauben, weil das ist so eine furchtbare dystopische Vorstellung à la Orwell 1984, die genau jetzt hier reinlaufen. Ja, ich kann das nicht klarer sagen, aber es wird hier zum Ausdruck gebracht. Sie wollen alles speichern, nicht nur manche Sachen.
Also ich muss halt sagen, ich kann nur wiederholen, das sind zwei unterschiedliche Dinge. Der Staat kann heute schon alles überwachen. Sie können nicht nur Bankkonten einfrieren. Es gab doch den riesigen Skandal mit Edward Snowden, als herausgekommen ist, hey, Amerika kann jedes Mobiltelefon abhören, jederzeit, überall auf der Welt. Sie können jedes Telefonat mithören, sie können jede Kamera auswerten, die in deinem iPhone, die in deinem MacBook, jede Kamera, jedes Telefonat, jede Chatnachricht. Alles kann bereits von Amerika oder von Geheimdiensten abgehört und überwacht werden. Der Missbrauch dessen entsteht aber nicht durch die Technologie, sondern eben durch autoritäre Regime oder Missbrauch von politischer Kontrolle. Es ist nicht die Technologie, es ist die Politik und was damit gemacht wird. Wenn wir uns, wie gesagt, wieder das Praxisbeispiel anschauen in Dubai. Du hast eine digitale ID, du hast extrem viele Kameras überall, du hast Überwachung. Was passiert in dem Land? Es sind nur Menschen da, die arbeiten. Es gibt keine Kriminalität, es gibt keine Stabbings, es gibt keine Vergewaltigungen. Die Menschen wissen, sie werden beispielsweise geblitzt. Wenn du weißt, du wirst geblitzt, wenn du über Speed-Tempo fährst und du kriegst dann eine Bestrafung, dann fährst du weniger schnell, was dazu führt, dass weniger Unfälle passieren. Es ist doch einfach nur eine logische Konsequenz dessen.
Du lebst, Kian, du lebst in der positiven Dystopie. Wir haben das ja schon öfters mal besprochen, Demokratie gegen Diktatur. Und natürlich, das ist meine Meinung, eine gute, wohlwollende Diktatur, eine wohlwollende, die wirklich den Bürgern wohlgesinnt ist, ja, die entscheidet viel, viel schneller, ist in der Lage, sich anzupassen, nicht 3 Jahre lang in irgendwelchen Parlamenten darüber zu quatschen, danach passiert gar nichts, sondern so, umsetzen, zack. Ja, schön, bisher lebst du in einer wohlwollenden Autokratie, das ist ein Königreich, ja. Das ist die Herrscherfamilie von Dubai, die herrscht über die Leute. Ich würde sagen, die allermeisten Leute beschweren sich nicht darüber. Mit Sicherheit gibt es in den Gefängnissen ein paar, die sehen das anders. Aber die meisten Leute, die dort leben, das kann der Kian auch bestätigen, die sind Feuer und Flamme dafür. Die sagen, wunderbar, super, tolles Leben in Dubai, keine Steuern, super Lebensqualität, gefällt uns. Ja? Ist sehr, sehr sicher, sehr sauber. Aber wir reden ja nicht davon, erstens mal sehen wir in Deutschland, in Europa, dass es immer totalitärer wird. Offen totalitärer. Und das ist doch das Problem, was ich sehe. Wir haben eben nicht eine Herrscherfamilie, die sagt, wir haben sowieso so viel Kohle, wir wollen hier einen Wirtschaftsstandort schaffen, in dem sie alle prosperieren. Nicht alle, sondern die prosperieren können, die reinkommen mit Geld, die hier was aufbauen. Ja, das haben wir ja nicht überall, sondern wir haben gigantische Probleme in Westeuropa durch unter anderem Masseneinwanderung, durch einen Sozialstaat, der ausufert. Und jetzt hast du einen Staat, der sagt, wie ziehen wir unseren Kopf hier noch aus der Schlinge? Es geht eigentlich nur noch, weil die Bürger im großen Teil gegen die Politik sind. Das kann man wohl auch bestätigen. Schreibt das gerne mal in die Kommentare rein. Findet ihr das gut, was hier größtenteils in Europa abgeht? Wir kommen hier nur noch raus aus der Geschichte, indem wir alles digitalisieren und sie uns alle zum Sklaven machen, damit sie sich nicht wehren können. Und ich komme hier nochmal zurück, mein letzter Satz. Citizens will be on their best behavior and the police will be on their best behavior, hat Larry Ellison gesagt. Warum? Weil sie alle überwacht werden. Und dann überlegst du dir ganz genau, noch ein falsches Wort zu sagen, nicht mal in irgendeinem Raum zu jemand anderem, weil du wirst hier abgehört, Kameras nehmen alles auf. Wir sprechen darüber schon, in China sind sie so weit, wenn du maskiert über eine rote Ampel gehst, können sie anhand der biometrischen Daten, in China sind sie ja auch schon sehr, sehr weit, was das angeht mit Social Credit System, können sie sehen, die Art, wie du läufst. Sie erkennen dich an der Art und Weise, wie du einen Fuß vor den anderen setzt und werden dir dann deine Rechnung zukommen lassen für die rote Ampel, werden dir dann direkt das Ganze abbuchen. Es gibt gar kein Intermediate mehr. Also keiner, der sagt, okay, ich prüfe das Ganze schon, zack, direkt Kohle weg, Entscheidung gefallen, dann wird dein Bild in deinem Neighborhood gezeigt, damit die anderen auch gleich wissen, was Sache ist und dein Social Credit Score wird gleich gesenkt.
Guck mal, Philipp, ich sage, ich verstehe deine Punkte, ich verstehe, dass du quasi die Sorge davor hast, dass es ausgenutzt wird, politisch motiviert ausgenutzt wird. Ich sage, die Technologie an sich ist neutral. Die Implementierung der Technologie, es gibt positive Beispiele, es gibt negative Beispiele. Wie gesagt, wir haben jetzt die VAE als Positivbeispiel genannt, aber die meisten Menschen, die nicht in Dubai leben, die verstehen halt, die wissen halt nicht, wie viel effizienter das alles ist. In Sachen, du hast deinen UAE-Pass, deine App, wo deine ID drauf ist, mit der hast du alles direkt verbunden. Ich zahle mit Apple Pay auf meinem Handy meine Strom-, Mobilfunkrechnung, wenn ich geblitzt werde. So einfach ist es. Ich warte nicht auf Briefe. Alle Immobilientransaktionen sind in einer Datenbank transparent. Du kannst die e-signen. Du hast kein, also der Betrug dabei wird ja dann minimiert, wenn du Eigentum und Verträge direkt digital hast. Also die Digitalisierung an sich bringt unglaublich viele Vorteile und ich bin ja auch jemand, der in Deutschland gewohnt hat und da einiges mitgemacht hat und diese Ineffizienz in der Bürokratie miterlebt hat. Ich bin jemand, der sagt, ich will lieber die Effizienz haben in einem System, in der diese moderne Technologie existiert und eben nicht ausgenutzt wird. Und wenn dieses System diese moderne Technologie ausnutzen würde, dann würde ich halt das Land verlassen.
Dann kannst du es nicht mehr verlassen, Kian. Sorry, aber das geht nicht, weil dann werden sie deine Reisefreiheit einschränken. Die reden jetzt schon in Großbritannien darüber, dass Großbritanniens Bürger, und damit ist natürlich das ganz normale Bürgertum gemeint, gehen nicht davon aus, dass irgendein Milliardär eine Reiseeinschränkung hat, dass sie nur noch zweimal im Jahr fliegen können. Dann wird das einfach untersagt.
Aber das ist halt absurd. Also wenn sowas schränkt halt dann unmittelbar die freiheitliche...
Du weißt, Agenda 2030, WEF hat darüber gesprochen, der Carbon Footprint, das ist alles offiziell gesagt. Carbon Footprint...
Aber es ist nicht implementiert.
Das ist noch nicht implementiert, korrekt. Das ist, wird ja auch 2030 implementiert.
Aber was im WEF irgendwie besprochen wird, wenn... Also guck mal... Es gibt einen Unterschied zwischen, da sitzen halt ein paar Leute, die sagen, so stellen wir uns das vor und so ist es am Ende wirklich implementiert. Die VAE sind ja nicht das einzige Land, was eine digitale ID hat. Ich glaube, und das ist mir auch im Research dann nochmal bewusst geworden, Estland hat ja schon Ewigkeiten, ich glaube seit 2002 oder 2003, E-Residency, E-IDs, also digitale IDs. Und Estland ist eines der Länder, wo auch innerhalb von der EU Dinge wie Steuererklärungen oder Dokumente digital signieren oder Unternehmen gründen, dafür bekannt ist, wie effizient und wie gut all das funktioniert. Also was ich kritisch sehe, Philipp, ist, wenn man auf der einen Seite sagt, wir wollen Digitalisierung, wir wollen Bürokratieabbau, wir wollen kompetitiv werden global und dann auf der anderen Seite sagt, aber der Weg, wie wir das machen wollen, das geht nicht, weil das ist autoritär und totale Kontrolle. Da muss man halt einfach differenzieren. Die Technologie ist die Technologie. Die sollte man an sich befürworten, wenn man die potenziellen Vorteile der Technologie haben will. Die potenziellen Nachteile der Technologie, dass sie autoritär missbraucht werden kann, die muss man eben, auf die muss man aufmerksam machen, über die muss man lautstark sprechen, gerade in der Gesetzesfindung, sodass auf politischer Ebene genug Bürger darüber informiert sind, in welche Richtung das quasi schiefgehen kann und genug politischer Druck entsteht über Medien, dass man gerade bei der Gesetzgebung dann dafür sorgt, dass es nicht, also dass möglichst viel Schiefgehpotenzial vermieden wird. Und am Ende des Tages, das Einzige, was einen dann noch retten kann, ist halt eben das Gesetz und die Konstitution. Und man muss halt einfach, ich sage, man muss die Vorteile mit den Nachteilen abwägen und dann versuchen, mit so viel Reduktion von Nachteilen wie möglich das Ganze irgendwie politisch zu integrieren. Man muss sich dessen bewusst sein, man muss offen darüber debattieren. Ich finde das auch sehr gut, dass du da so lautstark dem gegenüber bist und ich finde das auch richtig, weil es gibt auf jeden Fall genug Gründe, dem gegenüber extrem kritisch zu sein. Aber ich würde das halt nicht über einen Kamm scheren und sagen, es ist eine böse Technologie oder es darf nicht passieren, es ist katastrophal, sondern wir müssen da ganz vorsichtig sein und wir müssen es vernünftig integrieren. Und der andere Punkt, wo ich dir aber zustimme, worüber sich debattieren lässt, weil ich es nicht weiß und auch nicht vorgeben möchte, es zu wissen ist, hätte man das gebraucht, wenn man nicht vorher, bewusst oder unbewusst, Dinge wie Massenimmigration uneingeschränkt zugelassen hätte, also incentivierte Massenimmigration. Also mein Punkt ist, quasi hat Europa nicht vor 20 Jahren relativ gut, nicht kriminell, ohne diese Mechanismen funktioniert. Klar, Bürokratie gab es, Effizienz kann man immer steigern, aber dass es so alarmierend schlimm ist, dass man es machen muss, weil sonst gibt es keinen anderen Weg, also dass man quasi überwachen muss, war Europa jemals so schlimm? War es so schlimm? Weil, guck mal, es ist ja auch eine andere Situation. Dubai ist am Persischen Golf, du hast da Länder drumherum, die haben keine jahrhundertelange Geschichte von Wohlstand und Kultur, wie du es teilweise in Europa hast. Du hast einfach eine Bevölkerungsdichte von Menschen drumherum in Ländern, wo sehr viel Krieg war im Nahen Osten oder Mittleren Osten, die auch teilweise ungebildet sind. Das heißt, du musst ganz viel drastischer sein. Wenn das geografisch gesehen so in Europa aber nicht der Fall gewesen ist vor 20 Jahren und man hätte aber nicht jetzt politisch Fehlentscheidungen, sage ich mal, getroffen, dann hätte man das ja theoretisch gar nicht in diesem Ausmaß so integrieren müssen, damit es zur Sicherheit führt. Aber das ist, wie gesagt, ein ganz anderer Punkt.
Damit schließt sich der Kreis, Kian. Lass mich dir ein Zitat bringen. Du hast einen sehr guten Punkt gesagt. Den sehe ich auch. Es ist alles sehr bequem und effektiv in Dubai. Richtig, ist richtig. Ich möchte dazu etwas sagen von jemandem, der in der Corona-Krise einer breiten Öffentlichkeit bekannt geworden ist. Das ist Dr. Michael Yeadon. Das ist der ehemalige Vizepräsident eines der größten Pharmakonzerne unseres Planeten, Pfizer. Der ehemalige Vizepräsident von Pfizer. Der ist in der Corona, in der Pandemie ist er bekannt geworden, weil er gesagt hat, ich warne die Leute davor, ich warne sie davor, diesen Impfstoff zu nehmen. Viele haben nicht gehört, haben jetzt die Rechnung präsentiert bekommen oder haben Glück gehabt. Ich lese mal vor, was er dazu sagt. Es gibt kein Zurück aus dem digitalen Gefängnis. Zitat, bei der digitalen ID geht es nicht um Bequemlichkeit, es geht um Kontrolle. Einmal eingeführt, werden Regierungen und Institutionen sie nur noch über dieses System anerkennen. Sie hören auf, als Person zu existieren. Sie werden zu einem QR-Code, einer Adresse zu Ressourcen, die nach Belieben bearbeitet, eingeschränkt und gelöscht werden kann. Ja? Und wenn wir hier gerade mal weitermachen wollen, eine weitere Stimme vom aktuellen Gesundheitsminister der Vereinigten Staaten, Robert F. Kennedy, der hat Folgendes gesagt. Ich zitiere wieder, danach blenden wir das Video ein. Sie schaffen all diese technologischen Kontrollmechanismen, die wir noch nie zuvor gesehen haben. Es war seit Anbeginn der Menschheit das Ziel jedes totalitären Staates, jeden Aspekt des Verhaltens, des Handelns und des Denkens zu kontrollieren und abweichende Meinungen auszumerzen. Keiner von ihnen hat es geschafft. Sie hatten nicht die technologische Kapazität dafür. Heute werden die Mechanismen geschaffen, die dafür sorgen werden, dass keiner von uns weglaufen und keiner von uns sich verstecken kann. Innerhalb von 5 Jahren werden wir 415.000 Satelliten in niedriger Umlaufbahn sehen. Bill Gates sagt, seine 65.000 Satelliten allein werden in der Lage sein, jeden Quadratzentimeter des Planeten 24 Stunden am Tag zu beobachten. Jeden Quadratzentimeter. Wenn du also ganz irgendwo in der Wildnis hinter einem Busch gerade kacken gehst, können sie dich dabei beobachten. Und das ist die harmloseste Sache. Sie führen 5G ein, um unsere Daten zu ernten und unser Verhalten zu steuern. Digitale Währungen werden es ihnen ermöglichen, uns aus der Ferne zu bestrafen und unsere Lebensmittelversorgung abzuschneiden. Wisst ihr, was das bedeutet? Die Lebensmittelversorgung abzuschneiden. Dann kannst du keine Lebensmittel mehr erwerben. In dem Moment, in dem wir diesen Impfpass aushändigen, also er spricht hier von einem digitalisierten Impfpass, wird jedes Recht, das du hast, in ein Privileg verwandelt, das von deinem Gehorsam gegenüber willkürlichen Regierungsanordnungen abhängt. Es wird dich zu einem Sklaven machen. Damit endet das Ganze. Wir blenden es mal kurz ein.
What we're seeing today is what I call turnkey totalitarianism. They are putting in place all of these technological mechanisms for control we've never seen before. It's been the ambition of every totalitarian state from the beginning of mankind to control every aspect of behavior, of conduct, of thought, and to obliterate dissent. None of them have been able to do it. They didn't have the technological capacity. Today, the mechanisms are being put in place and will make it so none of us can run and none of us can hide. Within 5 years, we're going to see 415,000 low-orbit satellites. Bill Gates says his 65,000 satellites alone will be able to look at every square inch of the planet 24 hours a day. Digital currency that will allow them to punish us from a distance and cut off our food supply. Every right that you have is transformed into a privilege contingent upon your obedience to arbitrary government dictates. It will make you a slave.
So, Kian, meine Frage, klingt das nicht von so einer honorigen Person, der kommt aus einer Politikerdynastie? Einer seiner Familie war der Präsident der Vereinigten Staaten, die Kennedys, der dir das quasi, das ist ja das Klatsche, der ins Gesicht, er schließt diesen Satz, es wird dich zu einem Sklaven machen. Da können wir doch nicht davon reden, das ist alles nur gut und ist bequem und steigert die Effizienz.
Also du hast jetzt sehr viel gesagt. Worauf willst du, dass ich als erstes oder am meisten eingehe?
Also du hast den Punkt schon gemacht, es kann missbraucht werden. Ich sage, es wird missbraucht werden. Es liegt in der Natur der Personen, die es umsetzen, uns damit zu missbrauchen. Und das ist der eigentliche Zweck, warum sie es machen, weil es schon immer um Macht ging.
Aber es existiert doch schon und es wird nicht missbraucht.
Es wird in China, also jetzt die Frage, ob das in China ein Gebrauchen oder ein Missbrauchen ist. Wenn du über die rote Ampel gehst, der eine kann sagen, ja, bist du über die rote Ampel gelaufen, aber wann werden diese Regeln irgendwann zu eng? Und wenn du rausgehst, machst du dich strafbar.
Aber du stellst jetzt Fragen. Also wenn wir uns die Realität anschauen, in Dubai beispielsweise oder in Estland oder in anderen Ländern, wo es das ja schon gibt, gibt es das ja schon. Estland gibt es das schon seit 20 Jahren. Wird es da so krass missbraucht, wie es jetzt gerade, also wie die Angst darüber besteht? Nein, wird es nicht. In den VW wird es zu dem Ausmaß missbraucht, dass Leute nicht ins Kino gehen können? Absolut nicht. Nicht mal ansatzweise. Also ich sehe aktuell die Vorteile. Ob es missbraucht werden kann, möglicherweise. Deswegen habe ich ja gerade schon gesagt, ist es unglaublich wichtig, dass vor allem in der Gesetzfindungsphase, wenn so etwas eingeführt wird, in Ländern, wo vor allem auch mehr Menschen leben. Weil ich sage dir, die Schweiz ist ein gutes Beispiel dessen und wird wahrscheinlich auch ein gutes Beispiel dessen. Da lege ich meine Hand ins Feuer. Die Schweiz wird auf europäischer Ebene ein gutes Beispiel dessen, wie man so etwas einführt mit den richtigen Gesetzen, Regeln und Einschränkungen, dass es nicht missbraucht wird. Andere Länder, weiß ich nicht. Also in Deutschland hast du nicht nur deutlich mehr Menschen, die dort leben, was das System ja dann direkt unmittelbar auch komplexer macht, sondern die Schweiz hat ja auch, würde ich sagen, gesetzlich und rechtlich im Vergleich zu Deutschland oder England ein, wie ich jetzt sagen würde, demokratisch, also von meinem demokratischen Verständnis ein deutlich besseres System. Dementsprechend habe ich und sehe ich da auch gute Hoffnung drin, dass sie das vernünftig umsetzen werden. Wie es in anderen Ländern umgesetzt wird und wie es dann dort missbraucht wird, das kann keiner vorhersehen. Da müssen wir halt abwarten und uns die Zukunft anschauen. Mein Punkt ist, Philipp, ich sage dir, es ist einfach in gewissen Teilen der Welt und wie gesagt, das hat nichts damit zu tun, ob das extra ob das halt bewusst passiert ist, dass diese Unsicherheit Situation in Europa so stark angestiegen ist oder nicht. Aber in gewissen Teilen der Welt, wie im Mittleren Osten oder beispielsweise Israel, wenn Israel nicht jeden Quadratzentimeter überwachen würde, dann würde da sonst was passieren. Also in gewissen Teilen der Welt.
Aber komischerweise, obwohl sie ja jeden Quadratzentimeter überwachen und den besten Geheimdienst der Welt haben, ist es ihnen nicht aufgefallen, dass sich Tausende über Abertausende Hamas-Kämpfer mindestens ein Jahr lang vorbereitet haben auf den größten Angriff ihrer Geschichte und niemand hat davon etwas erfahren und die Wachposten, die waren just irgendwie nicht da und nach 6 Stunden wurde erst reagiert. Aber dann mussten wir sie natürlich platt machen wir das, aber nichts hat man gemerkt. Verstehst du jetzt, was ich meine? Selektive Wahrnehmung. Wenn man was merken möchte, merkt man es. Wenn man nichts merken möchte, um danach dramatische Maßnahmen durchzuziehen, dann merkt man halt nichts.
Genau, aber dann gibt es auch ganz viele Proteste, wie wir sie in Israel jetzt auch hatten, mit 100.000 von Menschen auf den Straßen und in einem anderen Rechtssystem, in einem anderen Land, wie beispielsweise in der Schweiz, würde es zu Gerichtsprozessen führen, wahrscheinlich zu noch einem Volksentscheid. Deswegen sage ich, ich glaube, die Schweiz wird das sehr, sehr gut umsetzen. Ich sage dir, du kannst, wenn du historisch schaust, vor 100 Jahren, wie war das Leben organisiert vor 100 Jahren? Wie wurden gesellschaftliche Normen, beispielsweise, du lebst in einem Dorf in Deutschland, wie wurden diese umgesetzt? Indem du quasi unmittelbar Gemeinschaften hattest, Kirchen, Nachbarschaften, Familienverbände. Wer sich gewalttätig verhalten hat oder wer gestohlen hat, der hat direkt quasi sozialen Ausschluss riskiert, einfach weil deine Reputation lokal war, sichtbar war und das System in sich, die Gesellschaft, wie sie funktioniert hat, disziplinierend war. Weil du brauchst den Respekt vor einer Exekutiven, vor Konsequenzen, sonst passiert ja einfach alles. Sonst kann ja jeder einfach hingehen und jemanden umbringen und Geld klauen und sonst was machen, der sagt, mir ist das alles egal, also ein Outsider quasi. Und es ist ja genau dieser mangelnde Respekt und diese mangelnde Angst oder Sorge vor der deutschen Exekutive, die dazu geführt hat, dass viele der Migranten einfach diese zahlreichen kriminalen Straftaten umsetzen. Wenn Wenn sie in Dubai wären, dann ja, machen sie es nicht. Warum? Weil sie wissen, wenn ich jetzt hier was mache, dann lande ich im Knast oder werde deportiert.
Dann ist die Kacke am Dampfen, genau, also richtig. Brauchst, aber wer ist jetzt also zuständig? Also
du brauchst...
Die Gerichte machen milde Urteile. Das ist also ganz bewusst. Wir sehen, was passiert ist,
Philipp,
gewollt. Und jetzt wird das Problem wird geschaffen, um die Lösung jetzt anzubieten.
Ich sage, dass dieses alte soziale Netz, was du hattest in Gemeinschaften, das existiert kaum noch. Einfach dadurch, dass die Welt so hypervernetzt ist und auch aus anderen Gründen, wie beispielsweise massenweise illegale Immigration oder legale Immigration. Jetzt sage ich, es muss zu einem gewissen Grad für die Abschreckung von Kriminalität gewisse Kontrollmechanismen geben. Wenn du nach Dubai kommst, der Grund, warum, keine Ahnung, ein Dorfmacker, der irgendwo in einem Dorf in Deutschland vielleicht irgendwie semikriminell ist und irgendwelche Schutzgeld von irgendwelchen kleinen Kiosken kassiert, warum der das dort machen kann und warum er aber in Dubai ganz klein mit Hut ist und nicht mal irgendwie in einem Club eine Schlägerei anzufangen ist, weil er weiß, ich bin hier klein mit Hut, ich kann hier gar nichts machen. In Deutschland, irgendwo in einem Dorf, weiß er, wenn ich nach der Club-Disco dann am Ende eine Schlägerei mache, passiert gar nichts. Verstehst du, was ich meine? Also,
ja, das ist doch...
Oder wenn ich dann einen Kiosk ausraube oder eine Tankstelle oder Schutzgeld oder ich steche jemanden ab oder sonst was, da passiert gar nichts.
Dann importiere nicht die ganzen Kriminellen, was man gemacht hat, ganz bewusst nach wie vor macht die Flieger aus Islamabad, wir können sie jede Woche sehen, nächster Afghanenflieger kommt. Es wird immer mehr und immer mehr. Und jetzt sagst du, hey, wenn wir euch alle kontrollieren, euer gesamtes Leben, alle Daten erfassen, dass du der gläserne Bürger bist, am Ende auch noch Bargeld abschaffen und die Nutzung von Bargeld an Bedingungen knüpfen, ergo Social Credit System, dann wird wiederum alles gut werden. Ich versau dir also alles und danach mach ich's mit meinen Regeln wieder sauber. Aus dem Chaos Ordnung schaffen, ja? Das ist nicht der alte Versuch, das machen sie ja, der Eliten aus Chaos, das sie verursachen, neue Ordnung zu schaffen. Lass mich dir am aller Schluss noch kurz was vorlesen. Das ist ein sehr interessanter Punkt, der das eigentlich zusammenfasst, was die ganze Kampagne jetzt umsetzen könnte. Wenn eine komplett digitalisierte staatliche Währung existiert, wir sind jetzt gerade dran mit dem digitalen Euro, der wird eingeführt, Fakt. Die für die Regierung womöglich sogar vollständig transparent wäre, dann könnte sie als ultimativer Steuerungs- und Sanktionierungsmechanismus für den Staat dienen. Diese Funktionsweise können wir heute schon in ähnlichen Zügen in China beobachten. Sie läuft also bereits. Man mokiert sich hier zwar darüber, aber man beobachtet es auf der anderen Seite ganz genau und schaut sich an, wie können wir das selbst abschauen, um damit unsere eigenen Bevölkerungen zu drangsalieren. Man könnte die Möglichkeit, mit der Währung zu bezahlen, sogar durch das sogenannte Geofencing lokal beschränken, sodass das Geld nur in einem bestimmten Gebiet nutzbar ist und somit die Bewegungsfreiheit einschränken, zum Beispiel während eines Pandemie-Lockdowns oder als Bestrafungsmaßnahme, oder man schränkt Produktgruppen ein, oder sonstiges, wenn du quasi dein Social Score, wie wir es in China haben, zu niedrig ist, dann darfst du dir keine Flüge buchen, dann darfst du nicht an der Vending Machine die Getränke rausholen, dann darfst du dort nicht reingehen, dann darfst du das nicht benutzen und so weiter, deine Reisefreiheit ist eingeschränkt. Das sind alles Sachen, die sehe ich sehr gefährlich. Jetzt kannst du sagen, Schweiz, ja, da gibt es noch den Volksentscheid. Ja, das ist wahrscheinlich, Gott sei Dank, lebe ich wahrscheinlich mit. Du in Dubai hast auch noch sehr viel Freiheit, du hast aber schon Digital ID. Leben wir in Ländern, wo das aktuell noch nicht ausgenutzt wird. Aber es sind zwei Länder auf dem ganzen Planet. Und wir sprechen hier an unsere Hörer von 82 Millionen Staatsbürgern, ganz sicher nicht mehr Deutschen, die in Deutschland leben, die in einer Regierung leben, die, und das glaube ich, haben wir jetzt gemerkt, es nicht gut mit uns meinen. Und die wollen das Gleiche umsetzen. Und ich denke, das ist die Befürchtung, die viele Leute haben, wir auch in England und sonst wo aktuell, wo sie sagen, die führen nichts Gutes im Schilde.
Ja, super Abschlussworte. Ich würde sagen, Leute, kommentiert in die Kommentare auf Spotify, auf YouTube. Wie steht ihr dazu? Seid bitte respektvoll in den Kommentaren und respektiert andere Meinungen und lasst uns eine offene Debatte darüber führen. Ich glaube, es ist ein sehr, sehr wichtiges Thema und es ist auch wichtig, darüber offen zu debattieren und darüber zu sprechen, damit man beide Seiten, beide Sichtweisen nachvollziehen kann, damit man Vorteile und Nachteile abwägen kann. Und potenziell, wie bei jeder neuen Gesetzgebung, die in irgendeiner Weise sehr eingreifend sein kann, ja, das Ausmaß dessen vorab festlegen kann, sodass auch die Menschen darüber informiert sind, in welche Richtung das potenziell gehen kann und sich auch eine vernünftig, ja, differenzierte Meinung bilden können. Ich würde sagen, das war's. Ich hoffe, die Podcast-Folge hat euch gefallen, Leute.
So ist es, Leute. Hat Spaß gemacht. Eine richtige Debatte. Hat auch Spaß gemacht mit dir, Kian. Gute Argumente. Lass uns das gerne öfters so machen. Leute, wir sehen uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Bis bald. Ciao.
Ciao.